Ja, lobt den Herrn für diese Zeit der Konferenz, für die Versammlung aller Heiligen und für sein Sprechen. Ja, das Wort ist so reich und es soll in unseren Herzen wohnen, leuchten, erwecken und leiten. Und ich möchte einfach noch ein wenig Gemeinschaft mit euch haben über die ersten Verse aus Esra. Wir hatten ja gelesen, Esra Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Und wir hatten gestern gehört, dass das Volk Gottes aufgrund ihres Ungehorsams, aufgrund ja ihres Nichtbeachtens und Nichtwertschätzens des Wortes Gottes, da sie nach ihrem eigenen Gutdünken gehandelt haben und Gottes Wort verworfen haben, hat Gott sie in Gefangenschaft abführen lassen durch den König Nebukadnezar nach Babylon. Aber er hat auch gleich seinem Volk die Frist der Gefangenschaft gegeben durch mehrere Propheten. Daniel hat es erkannt, Jeremia hat es erkannt, Jeremia 25, Vers 11. Jesaja hat es erkannt. Jesaja hat sogar den Weg oder ja schon etwas klarer gesehen, wie das vonstatten geht. In Jesaja 44, Vers 28 spricht er sogar schon von diesem König als ein Werkzeug Gottes und nennt ihn sogar mit Namen, dass er diese Rückkehr einläuten wird, dass er diesen König erwecken wird. Das hat Jesaja schon vor über 100 Jahren, bevor Kyros überhaupt regiert hatte, geweissagt. Und das zeigt die Souveränität Gottes. Gott wusste alles. Gott wusste, dass ein Volk in die Gefangenschaft kommt. Das wusste er. Und er wusste auch, wie lange. Schon vor ewigen Zeiten her. Und er wusste, wie er dieses Volk zurückbringen kann. Nur eins weiß er nicht. Wer will? Wer will? Ich war erinnert, ich hatte vor zwei Wochen etwa Esther gelesen. Und der Mordechai hat gesagt zu Esther, wenn du nicht hingehst zum König und für das Volk bittest, um Rettung zu erwirken, dann wird Gott jemand anderes als dich benutzen. Er wird erretten, aber ob er durch dich rettet, das ist deine Entscheidung. Esther. Und dann ging sie hin, war gehorsam und fand Gunst bei ihrem Mann, dem König. Und so auch bei uns. Es ist unsere Entscheidung. Der Herr wird seine Gemeinde bauen. Das ist felsenfest. Aber was ist mit mir? Bin ich dabei? Und Babylon, ja, es zeigt die Souveränität Gottes. Gott ist über allem. Bei ihm ist alle Weisheit und Schätze der Erkenntnis verborgen. Und das Volk Gottes war in Babylon, in Gefangenschaft. Und es war kein unattraktives Gefängnis. Gell, das war ein sehr großes Freiluftgefängnis, würde man sagen. Gell? Das war eine Hochkultur, hatten wir gestern gehört. Ja, das war hoher Standard. Fünf-Sterne-Gefängnis. Und der Herr sagte sogar, wenn ihr dorthin kommt, baut euch Häuser. Wird ein bisschen dauern. Ihr könnt die Zeit der 70 Jahre nicht ändern. Baut Häuser, pflanzt Gärten, ja, zeugt Kinder. Kein Problem, macht es. Gott war sehr barmherzig. Gott hat sie nicht dort in kleine Zellen einsperren lassen, wie in Stammheim hier in Stuttgart. Hochsicherheitstrakt. Sondern Er hat sie dorthin geführt und sie konnten dort gut leben. Aber die Strafe, naja, was war die Strafe dann? Sie waren fern vom Angesicht des Herrn. Sie waren fern von dem Wohnort Gottes. Und dass das eine Strafe war, das sehen wir im Psalm 137. Dass sie darunter gelitten haben, trotz ihres vielleicht großen Hauses, vielleicht größer als in Jerusalem, hatten sie vielleicht ein Haus und einen Garten größer als vielleicht in Jerusalem, wo es da ein bisschen beengt dazu ging. Aber dennoch hatten sie keine Ruhe in ihrem Herzen, keine Freude in ihrem Herzen, weil sie nach Jerusalem sich sehnten, weil sie an Jerusalem dachten, an die Zeit, die sie dort verbracht haben, an das Wort, an die Verheißungen, die an Jerusalem gerichtet sind, extra für Jerusalem reserviert wurden. An all den Segen, den der Herr nach Jerusalem befohlen hat, von dem waren sie abgeschnitten. Von der Einheit, die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck bringt, waren sie abgeschnitten. In Babylon, da gibt's keine Herrlichkeit. Da gibt's vielleicht ein schönes Haus von dir zu sehen, aber keine Herrlichkeit Gottes. Und wer öffnet das Gefängnis? Wer beendet die Gefangenschaft? Mir kam heute Morgen der Gedanke, der Chef persönlich. Der Gefängnischef persönlich. Kyros, er war der Herrscher der ganzen Welt. Ja, er hatte ja das babylonische Reich besiegt, hat diese ehernen Tore, das kann man Jesaja 45 nachlesen, hat er zerschlagen, ja, und hat sein Reich aufgerichtet und dann natürlich auch diese Gefangenschaft der Juden übernommen. Und er war Herr sozusagen über sie, weil er König der ganzen Erde war. Und Gott in seiner Weisheit hat sie nicht nachts abhauen lassen, nichts Illegales machen lassen, ja. Oh, 70 Jahre sind rum, jetzt müssen wir uns davon stehlen, ja. Das, so wie vielleicht, ja, nichts Illegales machen lassen. Sondern Gott hat es so frei gemacht. Er hat diesen Kyros erweckt. Nur mit einem Ziel, Jerusalem wieder aufzubauen. Den Juden dort ein klares Zeichen zu setzen, sie einzuladen. Kommt raus, ich rufe sogar durch euren König oder durch den König, unter dem ihr lebt, rufe ich euch heraus. Der Gefängnischef selbst öffnet die Tore des Gefängnisses und sagt, kommt alle, die ihr vom Volk Gottes seid, zieht hinauf nach Jerusalem, baut das Haus eures Gottes. Und ja, kehrt zurück. So, der Herr macht frei. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr löst aus aller Gefangenschaft. Ich muss sagen, ich war nicht gefangen in dem religiösen Babylon, in dem geistlichen Babylon, ja, in einer Denomination, gefüllt mit Tradition und fern von dieser wahren Herrlichkeit des Herrn, so wie wir es auch schon gesehen haben, als Urbild in Apostelgeschichte, wie der Herr seine Gemeinde gebaut hat, ganz zu Beginn. Ich war gefangen in der Welt, in Sünde, in diesem weltlichen Babylon. Und der Herr macht auch dort frei. Ja, in Kolosser 1, Vers 13 heißt es, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Der Herr macht Gefangene frei durch den Geist. 2. Korinther 3, Vers 17. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und als Kyros erweckt wurde im Geist, da war Freiheit. Auszuziehen. Und heute haben wir Freiheit durch das Kreuz. Freiheit von der Knechtschaft der Sünde, von unseren Gewohnheiten, schlechten Gewohnheiten, sündige Gewohnheiten. Der Herr macht frei. Alle Gebundenen macht er frei. Alle Blinden macht er frei. Gelähmte macht er wieder gehend. Er macht frei, um sich aufzumachen, sein Haus zu bauen. Er hat am Kreuz diesen Sieg vollbracht. Den Sieg über Sünde, über unser Selbst. Wir sind mit dem Herrn gekreuzigt. Ich bin frei von meinem Selbst. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Lob den Herrn. Und ich habe den Geist Gottes empfangen. Ich bin frei in meinem Geist. Ich habe jetzt einen neuen Menschen in mir. Und dieser neue Mensch hat mich frei gemacht von meinem alten Menschen. Hat den alten Menschen dort gerichtet. Ich bin frei. Wir sind nicht mehr Schuldner dem Fleisch, um die Begierden des Fleisches zu erfüllen. Nein, das Begehr der Nationen zu erfüllen. Wir müssen es nicht. Wir wollen das Begehr unseres Gottes erfüllen. Dazu hat der Herr uns frei gemacht. Und das können wir im Glauben erfahren. Und der Geist führt uns in alle Wirklichkeit, in alle Wahrheit. Wir müssen es nur erkennen. Ja, könnt ihr dazu lesen, Epheser 2, Vers 15, folgende Verse. Und er hat uns frei gemacht wegen der vor ihm liegenden Freude willen. Ja, der Herr freut sich, wenn wir uns aufmachen, seine Gemeinde zu bauen. Und zurückkehren zu dem Urbild der Gemeinde, zu der Urgemeinde, so wie es uns die Schrift sagt. Ja, dass wir, die Gläubigen, an einem Ort uns versammeln können, alles ablegen können, alle Tradition, alle Form, alle Satzung, alles Gesetz ablegen können und in der Neuheit des Geistes wandeln können, wachsen können in diesem Geist des Lebens, der Versorgung, des Aufbaus. Und dadurch auch etwas entsteht, was dem Herrn entspricht, was aus ihm kommt. So wie wir es auch schon gehört haben im Hohen Lied. Ja, erinnert euch. Am Anfang schätzt sie die Sulamit, schätzt sie ihn, ihren Bräutigam. Und sie liebt ihn und beschreibt ihn. Und je mehr Umgang sie mit ihm pflegt, umso mehr gewinnt sie von ihm, wirkt er sich in sie hinein, in ihr Sein. Und am Ende genießt der Bräutigam die Braut. Das fand ich so wunderbar, das Bild. Und durch den Geist haben wir Zugang zu allen Reichtümern unseres Herrn. Dort gibt er sich in seiner Fülle, in allem, was wir brauchen. Für den Aufbau, für unser Leben können wir von ihm empfangen, als dieser lebengebende Geist, der in uns wohnt. Aber erstaunlicherweise, in Vers 5, kehrten nicht alle zurück, dessen Geist, da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. So, es waren nicht alle, ein Überrest. Und ich möchte dann noch etwas darüber mitteilen, wie der Herr unseren Geist erwecken kann, was das für uns heute bedeuten kann, wie ich, ja, die Erweckung geschieht ja nicht durch eine Auswahl, ja, 1, 2, 3, 4, erweckt. 1, 2, 3, erweckt. Der Herr macht es nicht so, so, ich weiß nicht, so, ja, er hat schon einen gewissen, wir können darauf schon Einfluss nehmen. Also es ist auch kein Gefühl, ach, ich fühle mich erweckt und morgen fühle ich mich nicht mehr erweckt und übermorgen fühle ich mich wieder erweckt. Das möchte der Herr auch nicht, uns in so eine Gefühlsachterbahn schicken. Das möchte der Herr nicht, sondern, und er macht uns auch nicht zu Marionetten, ne? Erweckt. Und einen Stab in die Hand, erweckt. Und ich auf einmal, oh, ich bin erweckt. Ich gehe abends schlafen und morgens wache ich auf. So wie wir es vielleicht im alten Bund kennen, ja, wo der Geist manchmal kam über die Propheten und die geweissagt haben, aber dann kam er wieder weg. So ist es bei uns nicht. Das wäre schade, also es wäre auch unsinnig, ja, weil der Bau soll ja vorangehen. Und wenn es immer mal gebaut, mal wieder weg, ja, dann ist Gott auch nicht so richtig am Wirken. Hat er keinen Zugriff. So muss er eine verlässliche Basis schaffen, die für uns alle gilt und allen zugänglich ist, dass wir alle erweckt werden können. Ja, Pyrrhus sagt, dass alle hinaufziehen können. Das heißt, alle haben die Möglichkeit, erweckt zu sein im Geist. So, es liegt auch wieder in meiner Macht. Es liegt in meinem Wollen. Und die Erweckung ist auch nicht im menschlichen Bereich zu finden. Er hat nicht gesagt, Matthias, du bist ein Guter, du hast wenig gelogen, warst immer nett zu deinen Eltern, dich erwecke ich. Und du, oh ja, da, du weißt ja schon, gell? Also dich kann ich nicht mitnehmen. Also du bleibst mal besser in Babylon. Vielleicht kommst du später mit dem Nehemia oder mit dem Esra, ja, wenn die dann, also ich habe dann noch ein bisschen Zeit für dich. Nein, er macht es nicht so. Wir wissen aus der Schrift, wen Gott erwählt hat. Den Jakob, den Fersenhalter, den Betrüger, den Lügner. Er hat gelogen. Mit der Mutter zusammen. Den Papa angelogen. Ja. Mitten ins Gesicht gelogen. Ohne rot zu werden. Den hat Gott erweckt. David war auch ein Schlingel. Der hat einige Sachen sich erlaubt. Ich auch. Könnt sagen, da würde ich beschämt hier von dannen ziehen. Ein Häuflein irgendwo im Dorf, in der Vorderpfalz. Groß geworden, mitten unter einem verkehrten, verdorbenen Geschlecht. Ich habe kein gläubiges Elternhaus gehabt. Aber der Herr erweckt. Ich weiß schon wie. Aber es ist einfach wundersam, gell, wenn wir sehen, welche Wege der Herr hatte, das Volk zu befreien, um es nach Jerusalem zu bringen. Und welche Wege er bei uns eingeschlagen hat, um uns nach Jerusalem zu bringen, in seine Gemeinde. Wenn man nur mal da ein bisschen drüber nachdenkt. Die Eltern, wie er die gemacht hat. Die Geschwister, die Freunde, die Schule. Die Ausbildung, alles hat nur ein Ziel, den Matthias in die Gemeinde zu bringen. Ich kann keinem böse sein. Ich kann meiner Mutter nicht für einen Tag böse sein, auch für meinen Papa nicht. Weil es genau die richtigen Eltern waren, sodass ich im Geist erweckt werden konnte. Ich meine, die haben ja nicht das Evangelium gepredigt, nicht die Bibel jeden Abend beim Schlafengehen vorgelesen. Ich kam auch mit 19, 20 zum Glauben. Schade, aber gut. Aber besser als nichts. Und das muss man einfach aussehen. Der Herr arbeitet so allumfassend, so souverän in unser aller Leben. Jeder kann eine Biografie schreiben, wie viel Gott in seinem Leben schon benutzt hat, Menschen benutzt hat, die Schwäger benutzt hat, meine Schwestern benutzt hat, dann später die Geschwister benutzt hat, meine Freunde benutzt hat, um mich einfach im Geist zu erwecken. Ja. Er macht auch keine Alterszensur. Er braucht junge Leute, die mitziehen. Er sagt nicht bis 16 und die anderen bleiben da oder bis 20, sondern wir sollen gemeinsam hinaufziehen. Jung und alt. Jung und alt. Gemeinsam. Die Geschichte mit dem Rehabiam, das nagt. Da habe ich etwas in mich hineinbekommen. Dass er nicht so einen Draht hatte zu den Älteren dort. Er war mit den jungen Leuten aufgewachsen. Ist ja in Ordnung. Klar, die jungen Leute sollen auch unter sich sein. Sagt keiner was dagegen. Aber trotzdem soll es eine gesunde Durchmischung geben, einen gesunden Miteinander aufgebaut werden. Und wir sollen darauf gucken, dass jung und alt, dass wir gemeinsam Vertrauen haben und auch zusammenwachsen. Wir Älteren sollen gucken nach den etwas Jüngeren und die Jüngeren nach den Älteren. So ein herzliches Empfinden gegeneinander haben. Das bewahrt. Das bewahrt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand Älteren von die Jüngeren schikanieren möchte oder was vorenthalten möchte oder irgendwie was machen möchte. Aber in einem guten Miteinander den Herrn zu ergreifen, Christus zu genießen, gemeinsam zu beten, Gemeinschaft haben zu können, ohne immer irgendwas noch durch die Blume sagen zu wollen. Nochmal, aber einfach, dass das Herz offen ist. Nicht diese Vater-Sohn-Rolle, sondern auf gleicher Augenhöhe sich begegnen. Okay. Amen. Das bewahrt das Gemeindeleben. Das Miteinander verwoben sein. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben in Psalm 137, sie dachten an Jerusalem. Würde ich dich vergessen? Sie haben ihr Herz mit dem Wort der Propheten gefüllt gehabt. Und sie haben darüber nachgedacht. Sie haben es nicht vergessen. Das hat ihren Geist, oder war mit ein Grund, dass Gott ihren Geist erwecken konnte. Sie haben geachtet auf das klare, scheinende Wort, prophetische Wort. Wie auch wir gelesen haben in 2. Petrus 1, ihr tut gut, darauf zu achten. Tut gut, zu achten auf das prophetische Wort. Es zu bewahren. Maria bewahrte alle Worte, die über Jesus, über ihren Sohn, geredet wurden. Oder sie bewegte es in ihrem Herzen. Ja, sie hat es nicht vergessen, sondern sie bewegte es. Oder gibt es auch die andere Stelle, Hiob, genau Hiob. Ich hatte auch Hiob gelesen die Woche. Und der Hiob, da fällt mir immer ein Vers ins Auge. Hiob 23, Vers 12. Da heißt es, vom Gebot seiner Lippen ließ ich nicht ab. Mehr als es meine Pflicht gewesen wäre, warte ich die Worte seines Mundes. Das hat den Hiob stark gemacht. Wenn du dich fragst, wie konnte Hiob seine Gottesfurcht in all dieser Not, die ihn da getroffen hat, die Gott zugelassen hat, wie konnte er der standhalten? Durch das mächtige und kräftige Wort Gottes. Er bewahrte mehr als er es tun musste, das Wort des Herrn, das zu ihm gesprochen wurde. So lass das Wort reichlich in deinem Herzen wohnen. Auch das Wort von der Konferenz. Ja, erwarte nicht, dass es gleich aufflammt. Kann sein. Muss aber nicht sein. Vielleicht bist du jemand, der das Wort ein bisschen wohnen lassen muss. Sich ein bisschen Gedanken machen muss. Und dann nochmal beten muss. Herr, wie ist es, was da der Bruder gesagt hat oder was ich da im Wort, in deinem Wort gelesen habe. Einfach persönlich mit dem Herrn darüber reden. Wie Psalm 27 sagt, mein Herz hält dir vor dein Wort. Herr, da habe ich was gehört, da habe ich was aufgeschrieben. Herr, wie ist es? Mose hat auch so gemacht, hat auch so agiert, als er das Volk, nachdem sie ein goldenes Kalb gemacht hatten, weiterführen musste. Da hatte er keine Lust mehr. Da war ihm das, hat er die Nase gestrichen voll, würde man sagen. Ja. Und dann ging er zu Gott. Hat gesagt, Gott, wir hatten das in der Kinderversammlung, deswegen ist es mir frisch, in 2. Mose 3, 2. Mose 33, Vers 14. Ich lese mal ab 13. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk, nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Und in Vers 18 sagt er dann, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Das musste Mose ganz persönlich nochmal mit dem Herrn klären. Bevor ich hier einen Fuß weitergehe, musst du mir klares grünes Licht geben. Ja, musst du mir klar sagen, das ist der Weg, den geht. Und dazu hat er gesagt, lass mich deine Wege kennen. Gott, lass mich wissen, was du vorhast. Nicht nur deine Taten sehen, wie das Volk, im Psalm 103, Vers 7, das Volk Israel sah die Taten Gottes, aber Mose kannte seine Wege. So sei sicher in dem, was der Herr heute tut. Mach es nicht, weil jemand anderes, den du gut leiden kannst, es macht und ich so mitgehe. Das kann eine Zeit lang halten, aber wenn es dann wirklich mal brenzlig wird, wenn der Herr testet den Glauben durch eine Prüfung, wie feuerfest dein Glaube ist oder die Vision in dir, mal so ein bisschen so ein Schwall Wasser an deine Offenbarung stößt, dann sieht man, wie verwurzelt dein Kennen des Herrn und das Kennen seines Vorsatzes in deinem Herzen ist. So, wir haben alle das Wort und der Herr redet durch die Propheten und was er macht, das hat er alles schon in seinem Wort durch die Propheten aufschreiben lassen. Kann man nachlesen. Amos 3, Vers 7, müssen wir nicht lesen. So, ich kann alles nachlesen, es liegt an mir und ich kann es glauben und mit meinem Gott zusammen erfüllen, mit dabei sein. Und dann gibt es noch einen Punkt, ich wollte noch auf die, das kommt später, ja. Wir brauchen auch die Erfahrung der erweckenden Wirkung Tag für Tag. Haben wir auch gelesen, ja, täglich. Und der Geist spricht täglich zu uns oder möchte gerne täglich sprechen durch das Wort. Wir haben das Wort als Geist und Leben. Die Worte, die der Herr redet, sind Geist und sind Leben. Und nicht nur an den Konferenzen oder wenn Versammlungen sind, denke, dass der Herr redet. Er möchte jeden Tag reden. Zu jedem Einzelnen. In seinen Umständen, in seiner Situation, ganz persönlich zu dir. Du liest im Wort, so geht's mir. Ich lese im Wort und dann lese ich ein paar Kapitel manchmal und dann berührt mich ein, vielleicht zwei oder mehr, einige Verse. Und ich habe auch jetzt ein bisschen Futter fürs Gebet, ein Anliegen, das mache ich auch, aber dann behalte das Wort, was dich jetzt nicht gerade berührt hat, trotzdem in deinem Herzen. Und manchmal ist es so, dann während des Tages benutzt der Herr auch ein anderes Wort, was morgens nicht der Geist geredet hat, um dann später zu mir zu reden. So, es ist gut, mit dem Wort gefüllt zu sein. Ein Muster gesunder Worte mit in den Tag zu nehmen. Da kann der Geist draus schöpfen. Kann er erwecken, kann er ein Wort aufleuchten lassen. Kann er Licht geben, mich leiten, Leben geben. Lob den Herrn. So ist der Geist. Der Geist braucht das Wort. Und das Wort braucht den Geist. Ja. Der Herr sagt auch, ihr forscht in der Schrift und meint, das ewige Leben zu haben und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben habt. So, wir brauchen beides. Aber wir können es nicht selbst produzieren, sondern sagen, Herr, sprich durch dein Wort. Herr, ich möchte diesen Geist im Wort spüren. Ich möchte ihn in meinem Leben erfahren, wie du zu mir redest. Ich möchte ihm vertrauen, wenn es eine Verheißung gilt, zu erfüllen. Und komme arm im Geist. In Matthäus 5, Vers 3. Selig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das heißt, wenn ich arm bin im Geist, dann steht mir der Himmel offen. Und dann empfange ich was? Vom Himmel. Etwas Himmlisches. Und wir haben gehört, für was ist es dann? Dann habe ich was für die Gemeinde auszuteilen. Ich war leer in meinem Geist. Ich bin zum Herrn gekommen. Herr, fülle mich in meinem Geist. Ich bin zum Wort gekommen. Und der Herr hatte einen Weg, mich zu füllen. Etwas Himmlisches, Unsichtbares, von meinem Erbe jetzt schon in mich einzuwirken. Er hat mich lebendig gemacht. Er hat mich ermutigt, Trost gegeben, Hoffnung. Ich habe ihn geschmeckt. Es ist unterschiedlich. Der Geist wirkt auf verschiedene Art und Weise. Reichlich. Deswegen brauchen wir einander. Nicht einer erfährt alles, sondern viele erfahren gemeinsam die ganze Dimension in Christi, den ganzen Reichtum des Herrn. Deswegen ist jedes Zeugnis, jede Mitteilung, jede Regung des Geistes so wichtig, weil sie nicht von hier sind, sondern aus dem Himmel, von Gott auf die Erde zum Bau seiner Gemeinde. Lob den Herrn. Und wir haben Anteil und Zugang, damit zu wirken. Ja, unseren Geist zu füllen. Ja, ohne Wort gibt es keine Offenbarung. Das ist auch klar. Keine Erweckung. Ein Vers noch zur Erweckung. Kam ja auch heute Morgen. Jesaja 50, Vers 4. Da heißt es, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. So, ich kann mich jeden Morgen erwecken lassen. Mein Wecker weckt mich, der weckt mich auf, aber der Herr möchte mich auch aufwecken. Dann bin ich ein Aufgeweckter. Lob den Herrn, so einfach. Herr, ich gebe dir mein Ohr, sprich zu mir. Morgen für morgen, Tag für Tag, täglich weckt er mir das Ohr. Der Herr ist bereit, täglich zu dir zu sprechen. Nur ich brauche ein Ohr, das ich ihm gebe, ihm schenke. Das haben die, das steht in 1. Samuel 3, Vers 1, dass die Söhne des Eli haben dies nicht gemacht. Die hatten kein Ohr mehr für Gott. Und in 1. Samuel 3, Vers 21, möchte ich doch, da heißt es, und der Herr fuhr fort, nach der Konferenz, der Herr fährt fort, in Silo, in deiner Gemeinde, wo du bist, dir zu erscheinen, denn der Herr offenbart sich dir in deiner Gemeinde, an dem Ort, wo du lebst, durch das Wort des Herrn. Da steht's. Durch das Wort des Herrn. So, wenn ich Offenbarung möchte, ich komme zum Wort. Ich komme zum Wort. Der Herr liebt es, sich zu offenbaren. Gott möchte Offenbarung schenken, aber wenn ich nicht in seinem Wort lese, ja, er wird nicht meine Gedanken als Offenbarung nehmen, sondern meine Wünsche oder was aus meiner Seele entspringt, aus meinem Denken. Das haben wir auch gehört. Sondern er möchte sein Wort mir offenbaren. So, und dann sind sie losmarschiert. Dann waren sie auf dem Weg. Ich muss mich auch sputen. Jeremia, wunderbare Verse, also diese Verse sind sehr kostbar. Jeremia 24, 4 bis 7. Lasst uns mal gemeinsam lesen. Ich lese in Elberfelder, wer es hat, kann mitlesen. Da geschah das Wort des Herrn zu mir. So spricht der Herr, der Gott Israels. Wie diese guten Feigen, so sehe ich die Weggeführten von Juda zum Guten an, die ich von diesem Ort in das Land der Chaldäer weggeschickt habe. Ich richte mein Auge auf sie zum Guten und bringe sie in dieses Land zurück. Ich baue sie auf und breche nicht ab, pflanze sie ein und reise nicht aus. Ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, und sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Amen. Ja, ziehe mit ganzem Herzen mit. Und wenn du denkst, ach, mein Herz, das ist so schlimm, dann haben wir eine schöne Verheißung. Der Herr gibt uns ein neues Herz. Lass dir ein neues Herz geben. Wir haben alle das gleiche Herz. Jeremia 17, Vers 9. Das ist trügerisch. Nicht, kann nicht erzogen werden. Wir brauchen ein neues Herz. David hat gesagt, Herr, schaff in mir ein reines Herz. In Hebräer lesen wir, das ist der neue Bund, dass er uns neue Herzen gibt. Einen neuen Geist in uns gibt. So, danke Herr, nimm im Glauben einfach diese Verheißung an, das Geschenk, und sag, Herr, danke für das neue Herz, Herr, und ich ziehe mit ganzem Herzen mit hinauf, mit den Geschwistern. Mit jung und alt. Und das Auge des Herrn ist dann gerichtet. Der Herr achtet. Diesen ganzen Weg, den sie gezogen sind, hat der Herr ein Auge auf sie gehabt. 50.000 sind dort rausgezogen aus Babylon nach Jerusalem. 800 Kilometer Wegstrecke. Mit viel Gold, Silber. Das wussten die Nationen auch, was da für eine Handelsware hier unterwegs ist, durch die Lande zieht. 3-4 Monate. Aber der hat gesagt, ich richte mein Auge drauf. Ich pflanze euch dort ein und ich baue euch dort auf, wenn ihr mit ganzem Herzen bei mir bleibt. Geben wir dem Herrn täglich unser Herz. Herr, ich möchte bei dir bleiben. Danke, Herr, dass du achtest auf uns, die wir hier durch die Fremde ziehen. Ja, Pilger und Fremdlinge. Mit so einem Schatz in uns. Christus. Ja. Und der Herr kann unser anvertrautes Gut sehr wohl bewahren. Bis ans Ende. Bis wir zu Jerusalem gelangen und auch weiterhin. Ja, dann gibt es da noch eine Parallelstelle, 2. Korinther 16, Vers 9, dass des Herrn Augen durchwandern alle Lande und schaut auf die, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. So sind wir wirklich zuversichtlich, dass der Herr uns nicht den Räubern preisgibt, sondern wir können im Frieden und in der Ruhe des Herrn hinaufziehen. Der Herr wacht über uns. Dann kommen sie dort an, nach 800 Kilometer etwa. Das ist ja wie von hier, Stuttgart, Flensburg, bis ans Ende Deutschlands. Da hast du mit 50.000, jung und alt. Ich meine, wir sind jetzt hier 4 Tage und sind 700. Schon anstrengend manchmal, gell? Aber denk mal, 3-4 Monate und dann nicht hier mit sanitären Einrichtungen, nicht mit der Möglichkeit zu duschen oder sich mal zurückzuziehen, sondern die waren da wirklich aufeinander angewiesen. Also muss man sich einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken, was das bedeutet. Man liest es, ja, 3-4 Monate, ja, lobt den Herrn und so. Und dann, ja. Lass uns mal 3-4 Monate zusammen wohnen. Hier machen wir eine Konferenz, 3-4 Monate. Gucken wir mal, wenn wir immer noch da sind, sind wir aufgebaut. Ja. Ich glaube, als sie dort hingekommen sind, da waren einige platt, ja, aber auch vielleicht schon haben schon viel vom Herrn erfahren. Der hat da schon viel Vorarbeit geleistet für das, was in Jerusalem noch ihnen begegnet. Aber es ist schon ein Preis bezahlt worden. Ich glaube, das sehen wir schon. Entbehrungen, Verzicht. Ja, ich habe noch an Mose gedacht, der lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden wollte, als den vergänglichen Genuss der Sünde. Das ist wirklich Ungemach. Und aber, wie die Schwester auch bezeugt hat, es spricht alles dagegen, oder viele spricht dagegen, und es ist ja widersinnig, von einer Hochkultur in eine Ruinenstadt umzuziehen. Aber der Geist drängt. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Und man muss auch niemanden zwingen. Von denen, die auch dort geblieben sind, muss ich niemanden zwingen. Ich muss nicht sagen, du musst mitziehen. Aber ich möchte nicht. Ich möchte in Babylon bleiben. Ich möchte da bleiben. Guck mal, ich habe da meinen Garten, meine Familie, ich habe meine Freunde, meine sozialen Kontakte, ich habe meine Abendbeschäftigung. Mir geht's gut. Lass mich doch hier. Ich lese vielleicht auch ein bisschen im Wort. Ich kann nicht. Wir brauchen noch nicht streiten. Ich glaube, das gab es da gar nicht. Sondern einfach, ich kann bezeugen, was der Herr mir gezeigt hat, auch gegenüber Geschwistern. Und es ist alleine die Sache des Herrn mit Ihnen persönlich, so wie es mit mir persönlich ist. Das ist doch wunderbar. so eine Ruhe. Vielleicht kennen wir Geschwister in verschiedenen Gruppen, christlichen Kreisen. Wir können Gemeinschaft haben. Aber ich habe trotzdem noch ein Brennen und ein Zielen für den Aufbau der Gemeinde. Das ist klar. Aber ich muss sie nicht zwingen. Ich muss nicht streiten. Du musst es sehen. Da ist es doch, und wenn du hier bleibst, dann kommt Gericht, dann kommt Strafe und dann kommt dies und dann kommt das. Kann man vielleicht auch mal, aber vorsichtig. Ich weiß nicht, ob es dann bei mir so gewirkt hätte. Wenn dann jemand gekommen wäre damals, als ich noch in der Stadtmission Speyer war und gesagt hätte, du musst nach Karlsruhe umziehen, die Gemeinde, weil sonst... Aber ich bin in die Gemeinde gekommen. Die erste Versammlung, weiß ich noch. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Ich bin verliebt nach Hause gefahren. Ich musste meinen Wagen am Rand parken, irgendeinen matschigen Weg entlang gelaufen, das war mir völlig egal. Und habe den Herrn gelobt, dass ich in sein Haus gefunden habe. Dass ich auf einmal gesättigt wurde mit den Reichtümern seines Hauses. Das war nichts, da waren vielleicht 15, 20 Geschwister, die haben das gar nicht mitbekommen. Das habe ich versteckt gemacht, habe das nicht noch lauthals dann proklamiert oder gesagt, sondern das war einfach eine innere Sicht, ein inneres Offenbarwerden der Herrlichkeit Gottes in seinem Haus. Das kann man nicht erzwingen, nicht durch Diskutieren, Streiten, sondern Zeugnis geben, wenn einer will, da komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. So einfach. So, dann haben sie dort, ja, haben sie die Stadt gesehen, das Panorama vor sich. Und jeder hat so wahrscheinlich seine Gedanken gehabt. Weil wenn du ein Bild siehst, und du fragst, was denkst du zu dem Bild? Dann kriegst du von jedem eine andere Antwort. Ich find's zu grell. Andere find's zu matt. Zu bunt. Zu farblos. Wir sind halt alle unterschiedlich. Und als sie die Stadt gesehen haben, hat eine gedacht, wow, da gibt's was zu schaffen. Ärmel hoch und reingestürzt in den Schutt. Die Steine, den Mörtel von den Steinen abgeklopft. So wie ich was auch in den Filmen sehe noch, Dokumentationen von den Trümmerfrauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg Städte aufgeräumt haben. Der andere denkt, oh, wo ist hier der Ausgang? Es sind ja auch einige, sind ja in die umliegenden Städte dann gezogen. Das gucke ich mir nicht jeden Tag an. Das ist mir zu armselig, zu deprimierend. Nein, das tue ich meinen Augen nicht an. Ja, so ist es halt. Wir haben alle unsere persönlichen Empfindungen bei dem, was wir sehen, was der Herr uns zeigt. Aber die Lösung war, in Esra 3, sie kamen zusammen wie ein Mann. Egal mit welcher Vorstellung du kommst, komm zusammen. Ist gut, wenn wir hier sind. Ihr seid ja alle mit gewissen Vorstellungen in die Versammlung gekommen. Aber es ist gut, dass wir uns hier versammeln wie ein Mann. Dann kann der Herr wirken mit unseren Vorstellungen, kann sie behandeln. Er tadelt ja nicht. Wir dürfen sie ja haben. Und wir können sie auch nicht abschütteln. Wir haben sie. Aber wir versammeln uns. Das ist wichtig, sich zu versammeln. Komm zu den Versammlungen. Wenn du Vorstellungen hast, dann erst recht. Weil der Herr kann sie dir nehmen. Ansonsten gehst du mit ihnen schlafen und dann werden die größer. Aber wenn du in die Versammlung gehst, dann kann der Herr die Vorstellung behandeln. Er kann sie umwandeln, kann sie wegnehmen. Sorgen. Ich erfahre das jede Woche in der Hausversammlung, wenn ich hingehe. So eine ganze Woche, die bringt schon Vorstellungen, Erfahrungen. Und dann kommst du mit Geschwistern zusammen, das sind nicht viele, 5, 6, 7. Und dann kommst du heim und denkst, wo waren meine Vorstellungen? Wo sind die jetzt? Wie weggeblasen. Und was haben die gemacht? Sie haben sich versammelt. Und jeder, dann haben sie einen Altar gebaut, ein Brandopferaltar. Ist auch bezeichnend, ein Brandopfer, das ist ein Feueropfer, ein Ganzopfer. Alles wird verzehrt, bis auf das Fell, das dient zur Kleidung. Halleluja. Wir haben Errettung, ja, priesterliche Kleidung, den Herrn als unsere Errettung. Aber wir können alles draufgeben auf den Altar. Ich gebe meine individuelle Gesinnung drauf. Du gibst deine individuelle Gesinnung drauf. Und er gibt seine und sie gibt ihre. Wir richten uns aus nach dem Herrn. Wir suchen ihn gemeinsam. Und der Herr gibt uns seine Gesinnung. Das haben wir gelesen in Römer 15, 2 bis 6. Ja, diese Gesinnung Christi, die kommt durch den Altar. Ja, der Herr hat sich gegeben als ein Opfer für uns und für seine Gemeinde. Er liebt seine Gemeinde und er hat sich selbst für sie dahingegeben. Mit Haut und mit Haaren, mit allem, was er hatte, mit jedem Blutstropfen, mit jeder Kraft in seinen Sehnen, in seinen Muskeln, hat er sich für die Gemeinde hingegeben. Bis zum Äußersten, bis zum Tod am Kreuz. Und diese Gesinnung, die in Christus Jesus war, die sei auch in euch. Aber die kann nur in mich rein, wenn ich meine Gesinnung irgendwo ablegen kann. Ich kann ja zwei Gesinnungen haben. Ich kann ja zwei Sachen auf einmal denken. Das geht nicht. Aber ich kann meine Gesinnung abgeben. Und dann ziehe ich den Herrn als meine Gesinnung an. Ja, Kolosser 3 sagt, zieht an ein Herz voll Erbarmen, voll Freundlichkeit, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und so weiter. Könnt ihr nachlesen. Wir ziehen Christus an. Wir legen den alten Menschen ab mit dem alten Denken, was auch in Römer 12 noch kommt, dass wir erneuert werden in unserem Denksinn, in unserer Gesinnung. Uns auf denselben Sinn ausrichten lassen durch die Hingabe am Altar. Dort können wir alles ablegen. Dann noch zum Schluss ein Leben der Hingabe für den Herrn. Sie hatten dann anschließend ein Morgen- und ein Abendbrandopfer dem Herrn dargebracht. Das ist doch schön. Es gibt nicht heute für uns, es gibt nicht eine gewisse Zeit, dem Herrn sich hinzugeben, sondern das kann ich alle Zeit tun. Der Herr hat sich alle Zeit dem Willen des Vaters gegeben. Alle Zeit. Und ich bin ein Jünger des Herrn. Ich bin ein Schüler. Und ich darf ihm folgen. Und ich darf auch mal Fehler machen. Aber wir haben diesen Wunsch, so zu werden wie er. Wir üben. Und wenn ich merke, oh, die Gesinnung jetzt, dieses Gefühl oder diese Willenskraft, die jetzt gerade wieder aufsteigt oder diese Gedanken, nicht vom Herrn. Die Gesinnung gegen meinen Nächsten gerade, der sich durch den Blick auch etwas äußert, die ist nicht vom Herrn. Und jetzt kann ich alle Zeit ablegen. Das ist doch wunderbar. Der Herr ist solch ein großer Erretter, Befreier, Heiler. Er vergibt und er fügt sich hinzu für den Aufbau der Gemeinde. Und das üben wir. Und ich bin so froh, dass der Herr das begrenzt hat. Räumlich, örtlich, mit den Geschwistern, die hier in Stuttgart wohnen und sich hingeben für den Aufbau der Gemeinde, mit denen möchte ich zusammen aufgebaut werden. Der Herr wählt und sucht aus. Und die, die dort mit hochgezogen sind, das waren vielleicht nicht die Allerklügsten. Oder nicht die Creme vielleicht. Oder was auch immer. Ich meine, ich möchte hier nicht irgendwie was auch gegeneinander ausspielen. Aber vertraue dem Herrn, dass die Geschwister, die jetzt an deinem Ort sich versammeln, ausreichen, genau die Richtigen sind, um mit dem Aufbau, Wiederaufbau zu beginnen. Oder weiterzumachen. Ja, wir haben, das müssen wir schätzen, die Geschwister, die mit uns zusammen ihren Geist erweckt bekommen haben und mit uns hinaufgezogen sind, dass wir zusammen aufgebaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist, zum Ausdruck seiner Herrlichkeit. Und dazu suchen wir den Herrn. Brauchen nicht, möchte ich noch sagen, einen bezahlten Knecht, sondern wir haben den Herrn als den, der die Herde weidet, der zur Herde spricht. Der bezahlte Knecht, der kommt, und wenn er den Wolf nahen sieht, dann flieht er. Weil er hat, ihm liegt nichts an den Schafen. Er möchte Geld, er möchte Kohle, er möchte was machen. Noch ein zweites Haus bauen oder sich ein besseres Auto kaufen durch irgendwelche Dienstleistungen. Und so gibt es heute auch viele bezahlte Knechte, die Geld bekommen für irgendwelche Veranstaltungen, die sie organisieren, durchführen. Aber der Herr sagt zu Petrus, 1. Petrus 5, weide die Herde Gottes, die bei dir ist, die bei euch ist. Weide du die Herde, die bei dir ist. Fang an im Kinderdienst, in den Versammlungen, einfach etwas vom Herrn zu bekommen und zu weiden. Lad niemanden ein, der das organisieren muss, sondern grab du selbst im Wort. Benutz deinen Geist. Der Herr gibt reichlich. Der die Worte Gottes redet, dem gibt er den Geist ohne Maß. Wenn du anfängst, Worte Gottes zu reden, dann erfährst du, der Herr gibt den Geist zum Aufbau. Wenn ich nur andere reden lasse, dann was, die gar nicht, die eigentlich mit der Gemeinde wenig zu tun haben oder noch gar nicht gesehen haben, ja, was wird dann draus werden? Aber du, der du erweckt bist im Geist, ja, ihr versammelt euch zu dritt, zu viert, zu fünft. Fang an, im Wort zu graben. Herr, bau uns miteinander auf. Herr, bau du dein Zeugnis mit uns. Herr, du bist der Hirte. Lass uns deine Stimme hören. Lass uns gemeinsam dir nachfolgen. Ja, und dein Zeugnis zu Jerusalem wieder aufrichten. Lob den Herrn.